Ich weiß nicht, ob wir uns erinnern daran, dass es erst 8 Tage her ist, dass wir sonderlich daran gedacht haben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich persönlich habe darüber nachgedacht, wie schnell doch solche Gedenktage und Festtage in Vergessenheit geraten können, zumal wir innerhalb einer Woche so viele andere Nachrichten und Infos bekommen, die das Gute in unserem Herzen verdrängen wollen. Wie gestern zum Beispiel in Münster, dieser Anschlag. Oder wenn wir hören, ja, die Kriegsgeschehen in Syrien, 150 Tote und mehr. Das bewegt uns ja auch. Aber es soll uns in erster Linie bewegen, dass Gott in Jesus Christus die Tür zum ewigen himmlischen Reich geöffnet hat. Er hat den Tod überwunden. Darum heißt dieser Sonntag ja auch, quasi modogenici, das ist ja dieses Wort, was auch im Petrusbrief genannt wird, im 1. Petrus 2, Vers 2, wo Petrus sagt, legt jetzt das alte Leben ab und seid begierig nach der lauteren Milch des Evangeliums wie die neugeborenen Kinder. Und er sagt da deutlich, das braucht ihr nicht mehr, die Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede, hört auf damit. Sondern handelt quasi modogenity. Das soll in unserem Herzen bleiben. Und das soll in unserem Herzen pulsieren. Wir sind durch Jesus Christus, soweit wir wiedergeboren sind, in ein neues Leben versetzt worden, das nicht mehr dem alten Leben verpflichtet ist, mit all seinen Abartigkeiten. Und ich lese uns aus dem Johannesevangelium die Begebenheit auch 8 Tage nach der Auferstehung Jesu von den Toten, dass es ja, und der Thomas steht ja Pate für viele Menschen, dass der Thomas überführt werden musste, dass Gott immer Recht hat. Und was er sagt, das tut er auch. Er ist nicht ein Mensch, dass er lügt, dass er irgendwas verkündet und es nicht einhält. Er tut es auch. Und daran musste Thomas erinnert werden und auch wir sollen daran erinnert werden. Denn Gott hat uns die verbindende Liebe und den Frieden geschenkt in seinem Sohn, damit wir jetzt mit Gott Beziehung pflegen können. Jeder einzelne von uns darf mit Gott Beziehung pflegen durch den Heiligen Geist. Es heißt dort in dem Bericht Johannes 20 ab Vers 19, am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas spricht zu Jesus und antwortete: Mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ja in die Welt gekommen, um einerseits uns von der Sündenlast zu befreien, die uns trennte von dem ewigen Leben. Von dem Leben, das in Ewigkeit jeden Tag beginnen kann und beginnen soll in der ewigen Herrlichkeit und nicht irgendwo in der Finsternis. Ja, die Gespräche in unserem Alltag kommen immer mehr darauf, dass die Menschen plötzlich sterben, als ob wir das noch nie gewusst hätten. Wir sterben plötzlich, unerwartet, denn wir kennen die Zeit nicht, wann der Herr uns ruft. Aber wenn er uns ruft, vielleicht heute, sollen wir Eingang finden in sein ewiges Reich. Dazu ist Jesus Christus einerseits gekommen, um die Sündenlasten hinwegzunehmen, aber andererseits uns auch im Erdenleben den verbindenden Frieden mit Gott zu schenken. Frieden. Ein hohes Gut im Herzen der Menschen, sonderlich im Herzen der Gläubigen. Frieden. Wir sollen gespeist werden aus der Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 17, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen. Euren, was ihr da so unter Frieden versteht, lassen wir noch. Ne? Aber meinen gebe ich euch und das ist so entscheidend. Meinen Frieden. Nach seiner Auferstehung von den Toten, als er seinen Jüngern, die ja verängstigt waren, begegnete, sagte er insgesamt dreimal: Friede sei mit euch, das ist alles. Alle Unruhe soll raus. Aller Unfriede soll raus aus dem Herzen. Alle Furcht soll raus. Friede sei mit euch. Das heißt doch Friede mit Gott, dem Vater, der sich um seine Kinder, die an ihn glauben, kümmern will. Und die gesättigt werden sollen, wie wir es schon in der Einleitung hörten. Ja, quasi Monogenity, so sollen wir aufnahmebereit sein, die lautere Milch des Wortes Gottes, des Evangeliums aufzunehmen. Friede mit Gott, dem Vater, ist hergestellt. Niemand muss künftig ausgeschlossen sein und bleiben von dieser Verbindung mit Gott und diesem Frieden. Niemand. Jeder darf kommen. Ob sie Juden sind, die zuerst ja die frohe Botschaft gehört haben, oder Heiden, allen soll dieser Friede gewährt werden. Ob jemand ein Moslem ist, auch er soll Friede kriegen. Ob er ein Buddhist ist, auch er soll hindurchdringen zu dem Friedefürst. Oder ob er noch Atheist ist, wie er sich bezeichnet, auch dem wird der Friede angeboten. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft in Jesus Christus und so weiter. Denn Jesus allein, und so hatte es bereits schon der Prophet Jesaja weissagen dürfen, ist der Fürst des Friedens. Es gibt keinen anderen Frieden außer ihm. Wer Frieden sucht, muss ihn haben, muss ihn aufnehmen. Ohne ihn gibt es keinen Frieden. Und das ist dann ein Friede, der mündet, kommt aus dem himmlischen Reich und mündet wieder in das himmlische Reich hinein. Im Brief an die Epheser schrieb der Apostel Paulus Folgendes und schrieb, dass diese Botschaft des Friedens zu Herzen gehen soll und sagt, er ist euer Friede. Jesus Christus ist euer Friede. Er hat aus beiden, und zunächst wurde hier Gesetz und Heiden, die ja doch getrennt waren. Er hat aus beiden eins gemacht. Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Nämlich, was hat er weggenommen? Die Feindschaft. Merken wir, wo Friede ist, gibt es keine Feindschaft. Da, wo es Feindschaft gibt, gibt es keinen Frieden. Da, wo Feindschaft auch zwischen Menschen ist, gibt es keinen Frieden. Man kann Friede und Feindschaft nicht miteinander paaren. Entweder oder. Entweder hast du Frieden oder du hast Feindschaft im Herzen. Jesus ist gekommen, er ist unser Friede und er hat die Feindschaft weggenommen durch das Opfer seines Leibes und er versöhnte alle in diesem einen Leib durch sein Kreuz. Er tötete die Feindschaft durch sich selbst und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und den Frieden denen, die nahe waren. Ja, der Thomas sollte das auch kennenlernen. Und die Jünger natürlich auch. Sie waren ja auch zunächst in Unruhe. Unruhe, Ungeborgenheit und somit Feindschaft. Darum gilt die Botschaft auch uns heute, jedem Einzelnen, den Frieden Gottes, der teuer erworben worden ist, für uns zuzulassen. Denn er richtet die Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge auf und auch untereinander. Friede mit dem Nächsten. Soweit es an euch liegt, habt Friede mit allen Menschen. Das ist eine neue Gabe Gottes. Das ist die Möglichkeit, die Gott uns gibt in Jesus Christus, dass wir immer friedvoll sein dürfen, auch in einer Welt voller Unfrieden. Wir verlassen uns auf den lebendigen Gott, der in Jesus das A und das O ist, Anfang und Ende, er hat alles im Griff. Was sollte uns da passieren, wenn wir nur auf seiner Seite sind? Die Sündenvergebung ist doch für alle Menschen da. Jeder darf kommen. Jesus trat durch die geschlossene Tür hindurch und er wollte damit anzeigen, es gibt keine Hindernisse mehr für diejenigen, die auf ihn trauen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es gibt keine Hindernisse mehr zum verbindlichen Leben mit Gott. Die Furcht darf ein für allemal ein Ende haben. In deinem, in meinem Leben. Denn die Furcht hat Pein. Aber der Friede Gottes und seine Liebe treiben die Furcht aus. Und die Menschen fürchten sich am meisten vor dem Tod. Jetzt trauert man um zwei Umgekommene in Münster. Aber was ist mit den 150, die jetzt gerade in Syrien wieder umgekommen sind? Trauert man da auch noch? Ja, man fürchtet sich vor dem persönlichen Tod. Das andere ist ja weit weg. 150 Leute, ja, die kenne ich ja gar nicht. Aber Münster liegt dann so ein bisschen um die Ecke. Könnte ja auch wieder in Berlin passieren, heute beim Marathon, ne? Ich fürchte mich vor dem Tod. Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Die Furcht vor dem Tode. Weil wir das neue Leben, und das wollte Jesus den Jüngern sagen, das neue Leben ist da, es gibt keine Hindernisse mehr. Darum glaubt doch dem Evangelium. Gott suchte und sucht die Begegnung mit seinen Geschöpfen, den Menschen, um ihnen das Beste zu geben, sie zu sättigen, quasi Modogenity, seid wie die Kinder. Und lasst euch speisen, so soll es gesagt werden. Es wurde ja viel von diesem Friedensangebot Gottes schon in der Bibel gesagt. Einige Hinweise haben wir zum Beispiel in den Psalmen, in Psalm 85, ein Psalm der Kinder Kora. Da heißt es dann, es ist eine Hilfe nahe denen, die Gott fürchten. Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Güte und Treue einander begegnen. Genau das fand auf Golgatha statt. Ist es nicht Gottes Güte, die uns zur Umkehr leitet? Die Güte schaute vom Himmel. Die Treue in dem Sohn Jesus Christus verband sich mit dieser Güte. Denn Jesus war treu bis in den Tod. Und die Gerechtigkeit, die Gott wollte, dass alle Menschen sie haben, schaute vom Himmel. Und Jesus schuf für uns den Frieden mit dieser Gerechtigkeit. Er erfüllte alles. Und wer alles getan und erfüllt hat, hat Frieden. Und er ist der Friede. Steht hier schon geschrieben. Und im Psalm 147, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Er schafft deinen Grenzen Frieden und er sättigt dich mit dem besten Weizen, also mit dem Besten, was du empfangen kannst. Er sättigt dich. Ja, noch standen ja die Jünger sehr unentschlossen da. Sie hatten wohl die Botschaft gehört, aber irgendwie hat das noch nicht das Herz erreicht. Neugeboren ist wichtig. Jesus aufnehmen ist wichtig. Und auch durch den Propheten Jesaja versprach Gott ja bereits den Gläubigen in Israel und der Stadt Jerusalem, die dann das Aushängeschild werden sollte für das, was Gott schenkt, weil nämlich Golgatha dort stattfinden sollte. Ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Alles ankündigen, Kündigung auf diesen Tag des Heils, den Gott in Jesus Christus gegeben hat. Und darum sprach der Herr auch in Johannes 16, Vers 33 und tröstend zu den Jüngern, ich habe mit euch geredet. Warum habe ich mit euch geredet? Damit ihr Frieden habt in mir. Darum. In diesem Kapitel redete er mit den Jüngern und sagt, ja, ihr werdet mich ja nicht sehen eine Zeit, aber dann, ich komme doch wieder. Und vertraut mir doch mal. Und warum habe ich mit euch geredet? Dass ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Alles überwunden. Alles, alles. Alles, was wir auch negativ sehen, ist bereits von Gott in Christus überwunden. Es kann uns nicht schaden. Es darf uns nicht schaden, die wir in Jesus Christus sind. Und Paulus schrieb auch an die Gemeinde zu Korinth, und wir müssen uns ja als Gläubige immer wieder ermahnen und auf Jesus hinweisen. Und da schrieb er in Kapitel 14, Vers 33 und sagte, Gott ist doch nicht ein Gott der Unordnung, sondern er ist ein Gott des Friedens. Des Friedens, wo Gott regiert, ist Frieden. Und so können wir uns fragen, regiert der Herr unser Herz? Lebe ich im Frieden? Vor ihm, mit ihm und somit auch mit dem Nächsten, soweit es an mir liegt? Die Auferstehung Jesu von den Toten war für die verängstigten Jünger und vielleicht auch für uns, für jeden, für den Einzelnen, war doch immerhin ein bleibendes Angebot. Ihr lieben Jünger, ihr dürft bleibenden Herzensfrieden haben. Nicht mal hier ein wenig, da ein wenig, heute ja, morgen nein, sondern bleibenden Herzensfrieden. Friede mit Gott heißt doch ganz klar im Text, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Das Frieden Gott. Bin ich in Christus Jesus? Keine Verdammnis mehr. Friede, Ruhe im Blick auf die Ewigkeit. Friede mit den Menschen heißt keine Furcht vor Schaden. Auch das ist ja im Psalm 56 zum Beispiel gesagt, ja, dass wir Gott vertrauen. Was kann uns ein Mensch tun? Steht dort. Friede mit den Menschen. Was können die mir tun? Einmal sagt der Herr Jesus sogar im Matthäus-Evangelium, also wenn sie euch den Leib nehmen, danach können die gar nichts mehr tun. Was können die euch tun? Ihr seid doch geborgen in Gott. Ihr habt doch Frieden, ja? All das schwang ja mit am Auferstehungstag und in den Begegnungen danach, dass die Jünger gesichert sein sollten in dem Glauben an den lebendigen Gott. Und Friede heißt doch auch Frieden mit sich selber. Zur Ruhe kommen. Selbstverurteilungen und Selbstanklagen sind nicht mehr nötig. Paulus schrieb auch in dem Brief an die Korinther, in 1. Korinther 4, Vers 3b, ich beurteile mich selber nicht. Andere versuchen das, aber ich mache das selber auch nicht. Gott ist es, der mich beurteilt. Er wird sehen, was recht ist, und er wird mich auf gutem Wege leiten. Friede mit mir selbst, das Hinterfragen des eigenen Lebens ist nicht mehr nötig als Dauerbeschäftigung. Ach, kann ich das? Werde ich das? Vertraue deinem Herrn. Dieser dreifache Friede steht jedem zu. Darum nimm ihn doch vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu an und in Anspruch. Friede sei mit euch. Zweitens, der Herr kennt unsere Gedanken, auch jetzt. Er liest genau deine Gedanken, was du jetzt gerade denkst. Er weiß alles. Er wusste auch, was Thomas gedacht hat. Und als Thomas 8 Tage später dabei gewesen ist und plötzlich Jesus wieder durch die Tür kam, sagte er, aha, ja, hier sind meine Hände. Ich habe das ja gesehen, was du gedacht hast und was du gesagt hast. Obwohl der Thomas den lebendigen Bericht der Jünger, Mitjünger gehört haben, der ist auch erstanden. Glaube ich nicht. Er war 3 Jahre dabei. Er hat die Botschaften gehört. Er hat auch die Verkündigung gehört, die Jesus sagte, ich werde überantwortet werden in den Händen der Sünder, ich werde gekreuzigt werden. Wer am 3. Tag aufersteht, hat er auch gehört. Jetzt sagen die Jünger, er ist auferstanden. Nein, glaube ich nicht. Jesus sah das in Thomas und er sprach, so Thomas, hier sind meine Hände, hier sind meine Seite. Oswald Chambers hat das mal so angemerkt und sagte, man kann zwar in der christlichen Lehre alles wissen, doch Jesus nicht kennen. Also das heißt, man kann 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sein und gelehrt worden sein und trotzdem ihn nicht kennen. Und das war bei Thomas auch so der Fall. Er war immer dabei, er hat alle Predigten gehört, aber er kannte Jesus nicht, weil er ihn noch nicht im Herzen zugelassen hat. Wenn aber ein Mensch eine Lehre wichtiger nimmt als Jesus selbst, und den engen Kontakt mit ihm meidet, ist er immer in großer Gefahr. Immer in großer Gefahr. Thomas brauchte eine persönliche Berührung mit Jesus. Und das brauchen wir auch immer wieder, um die Kraft und das Leben der Auferstehung kennenzulernen und Frieden im Herzen zu haben. Allerdings, als Jesus nun eintrat in den Raum durch die Tür, wo die Jünger versammelt waren und Thomas auch dabei, und Thomas ja nun die ganze Erinnerung hochkam, was er 8 Tage zuvor gesagt hat, die Jünger wussten das, erlebten ja auch die Jünger selbst, was das bedeutet, wenn man eine Wahrheit weitergibt und sie von anderen nicht angenommen wird. Das schmerzt, wenn wir sagen in unserer Stadt, in unserer Welt, Gott in Jesus Christus ist die Wahrheit erlebt. Und andere sagen, interessiert mich nicht und weiß ich was. Das tut auch weh. Aber zugleich wurden die Jünger auch an ihren Unglauben erinnert. Maria Magdalena hat es ihnen ja auch gesagt, haben sie gesagt, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Aha, ihr wart gar nicht besser als der Thomas. Ihr habt auch gesagt, es ist ein Märchen, bis endlich der Herr vor euch stand. Und dann habt ihr das doch geglaubt. Auch daran sollen wir immer wieder erinnert werden, wenn wir abgelehnt werden im Zeugnis von Jesus. Wir waren auch solche, die ihn nicht angenommen haben. Vielleicht erst spät zu ihm gefunden haben. Vielleicht schon in der Mitte des Lebens erst. Wo waren wir denn vorher? Haben wir vorher nie das Evangelium gehört? Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Menschen oft berührt worden sind von dem Evangelium. Schon als Jugendliche. Aber sie haben es einfach nicht angenommen. Ach, glaube ich nicht. Mach ich nicht. Später kamen sie dann zum Glauben. Und so sollen wir natürlich auch Barmherzigkeit haben. Jesus schimpfte nicht mit Thomas. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er wusste, was wir Menschen für ein Gemächte sind. Dass wir Staub sind. Und dass wir gerne auf das Sichtbare unser Leben abstellen. Und nicht auf den unsichtbaren Gott. Er macht ihm keine Vorwürfe wegen des Zweifels. Aber er forderte ihn nun auf, den umfassenden Glauben an das vollbrachte Werk auf Golgatha anzunehmen und zuzulassen. Jetzt nimm ihn doch mal an. Der Herr sieht die Verzagtheit der Menschen, auch vielleicht deine Verzagtheit, die du in der letzten Woche wieder hattest. Er sah die Verzagtheit, dass du dich nicht auf seine Lebensverheißung gestützt hast. Obwohl du ja vielleicht manche Bibelverse auswendig kennst. Habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Bittet, so wird euch gegeben. Kennst du ja alles. Aber du hast es vielleicht gar nicht eingesetzt. Du dachtest, du könntest schon irgendwie selber dein Leben regeln. Der Herr sieht unsere Verzagtheit, aber er fordert uns auf. Nun nimm doch mal mich ernst. Und den allumfassenden Glauben an mein vollbrachtes Werk an. Friede sei mit dir. Manch einer sieht sich vielleicht zu sündig an und sagt, na ja, für mich kann das nicht gelten. Ich habe zu viel auf dem Kerbholz. Was ich alles verzapft habe, da kann ich gar nicht zu Jesus kommen. Ich habe große Schwierigkeiten in meinem Leben. Kann mich denn Gott annehmen? Oh ja. Er nimmt dich an. Du darfst kommen, wie du bist. Denn der Herr ist auferstanden von den Toten und lebt und nimmt dich mit hinein in seinen Frieden durch seinen Geist. Wir dürfen aufhören, ein doppeltes Leben führen zu wollen, indem wir Gott irgendwie dienen wollen, aber zugleich menschlich handeln. Der Name Thomas heißt ja übersetzt von dem Wort Taon, Zwilling. Ja, zwei Seelen in seiner Brust, Doppelleben. Ja, ich bin mit Jesus durch das Land gegangen, aber ich muss anfassen, ob er überhaupt da ist nach dem Tode. Hör auf, Thomas, so ein Doppelleben zu führen. Stell dich ganz auf die Seite des Auferstandenen. Lass den Glauben an ihn in deinem Herzen aufbrechen. Und das kann jederzeit auch für uns geschehen. Es war ja ein Bild von vielen Menschen, die Gottes Wesen und Verheißungen irgendwie von Ferne mal gehört haben. Oder denken, ja, es gibt einen Gott, der in der großen Ferne sich bewegt, aber noch nicht ihn gegenwärtig jetzt annehmen wollten und konnten. Ein Bild dafür, sei nicht so ein Thomas, habe nicht so ein Doppelleben in dir, sondern sei entschieden. So wie der Herr Jesus das auch der Martha gesagt hat, als der Lazarus, ihr Bruder, gestorben war. Ja, wärst du hier gewesen, du warst aber weit weg. Darum ist das alles passiert. Ich bin doch die Auferstehung, das Leben, sagt Jesus. Habe ich das nicht gesagt? Die einfache Frage. Natürlich habe ich das gesagt. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der stirbt nie mehr. Weil seine Seele gerettet ist in Ewigkeit. Frieden in Ewigkeit. Ist nur der Mantel, die Hülle, die er dann noch wechselt. Sei doch wie ein neugeborenes Kind, was unbedingt die Milch zur Ernährung braucht und sucht und sucht und will. Wie die neugeborenen Kinder, sagt Petrus, die die lautere Milch des Evangeliums aufnehmen wollen. Jesus sagt so, komm, nun reiche deine Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig oder gläubig, sondern gläubig. Nimm das doch mal an. Denn auch schon durch den Propheten Jesaja spricht Gott im Blick auf die Friedensstadt Jerusalem, aber auch alle, die sich dahin zubringen, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Hier sind meine Hände, hier ist meine Seite, sagt Jesus. Ja, das habe ich für dich. Du bist da drin. Das ist doch deinetwegen geschehen. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Ich habe doch für dich da am Kreuz gehangen. Für dich bin ich auferstanden. Deswegen schenke mir dein ganzes Herz. Und das, was dann im Thomas aufwachte, soll auch in uns immer wieder aufbrechen und aufwachen. Nämlich, Jesus ist nicht nur Herr, der irgendein paar Angaben macht, wie es weitergeht, sondern er ist Gott. Er hat das absolute Sagen über mein Leben. Ja, Thomas war überführt von seinem kleinen Glauben. Und er bezeugte nun, du bist mein Herr, aber du bist mein Gott und mein Gott. Er wollte hinfort sein äußeres Leben nicht nur den Geboten Gottes unterstellen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Ach, mache ich ja nicht, ja und so weiter. Das genügt aber nicht. Es genügt nicht. Wir kennen das ja von diesem reichen Jüngling, der kam ja auch zu Jesus und Jesus sagte, nun, du kennst doch die Gebote. Ja, ja, kenne ich. Habe ich alles gemacht. Das genügt aber nicht. Sondern Gott muss dich lenken. Du musst nicht nur sagen, Herr, Herr, sondern dein Leben dem lebendigen Gott übergeben. Zu den Pharisäern sprach darum Jesus einmal, weil er nämlich genau die Gedanken und das Herz prüft. In Johannes 5, Vers 40, ich sehe, ihr wollt überhaupt gar nicht zu mir kommen. Ihr wollt gar nicht. Ihr redet fromm, aber ihr wollt gar nicht. Sagt er ihnen deutlich. Ja, ihr haltet die Gebote ein. Jetzt genügt aber nicht. Ihr müsst zu mir kommen, damit ihr Frieden habt. Denn Herr bedeutet doch nur, ich unterstelle mich den Anweisungen Gottes, den Satzungen, den Ordnungen, den 10 Geboten, jawohl, das akzeptiere ich. Aber Gott bedeutet, mein Denken, meine Erkenntnisse, meine Beurteilung, meine Empfindungen, meine Hoffnungen, meine Möglichkeiten gebe ich ganz unter die göttliche Führung. Er soll führen. Er ist Gott. Paulus hat es einmal sehr auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wisst ihr denn gar nicht mehr, ihr Christen, dass ihr euch gar nicht gehört? Ihr gehört doch Gott. Kann er nicht machen, was er will? Er tut immer das Gute, auch wenn er es nicht versteht. Thomas hat das plötzlich erkannt. Mein Herr, mein Gott. Ja, ich denke immer falsch, wollte er da sagen. Ich beurteile die Dinge falsch und das habe ich jetzt eingesehen. Und ich will mit meinem Herrn und Gott durch die Zeit gehen, jeden Tag aufs Neue. Ich will mich von ihm prägen lassen. Das wollte Thomas auch haben. Jesus mahnte ihn, diesen verändernden Glauben nicht nur an guten Tagen zuzulassen, sondern besonders in schwierigen Zeiten. Ich weiß ja nicht, was der Einzelne von uns an Schwierigkeiten erlebt hat, aber wenn du in Schwierigkeiten steckst, bete einfach zu deinem Herrn und zu deinem Gott und sage, du weißt alles. Du bist da. Du erkennst mich. Ja, es steht ja geschrieben im Psalm 139 auch. Du kennst alle meine Gedanken, du kennst alle Wege. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich verstehe das nicht, ist mir zu groß. Du kennst sogar die Tage, die ich hier auf der Erde verbringen darf. Du weißt, wann der letzte Tag gekommen ist. Ich vertraue dir. Wir sollen in den Schwierigkeiten immer den Herrn, unseren Gott, über allem die Ehre geben. Denn wir sollen ja Zeugen sein. Die Jünger sollten Zeugen sein. Thomas sollte Zeuge sein von dem Frieden Gottes, der plötzlich entstanden ist und das Herz verändert. Zeugen des Friedens sollten sie sein. Menschen, die wissen, wovon sie reden, wenn sie vom Frieden reden. Jesus Christus ist ja wahrhaftig auferstanden von dem Tod. Und so können wir bezeugen, so wie es auch Paulus den Gläubigen zu Rom schrieb, jetzt seid ihr in einem neuen Leben. Da seid ihr niemand etwas schuldig, außer dass ihr den Nächsten liebt. Ihr habt ein neues Herz bekommen. Ihr habt eine neue Gesinnung bekommen. Denn der Herr hat alles erfüllt für euch. Darum zieht an den Herrn Jesus Christus. Friede sei mit euch. Der dreieinige Gott rief gleichsam dreimal ermutigend den Jüngern zu und uns zu. Friede sei mit euch, Friede sei mit dir. Ach, dass der Herr das doch gerade in unserer Zeit stark in unserem Herzen aufblühen lässt. Wenn wir in den Alltag gehen, wir hören so viel. Wenn wir nur über das Ungute reden würden, was in dieser Welt geschieht, kämen wir gar nicht zum Evangelium. Aber das Evangelium ist das Wichtige. Und das soll dominant sein in unserem Alltag. Darum lasst uns von Herzen Gott in Jesus ehren, dienen in seinem Auftrag als Verkündiger des wahren Friedens, den wir empfangen haben. Denn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Wer da glaubt, wird selig werden und wird den Frieden haben. Aber wer es nicht annimmt, der läuft der Verdammnis entgegen. Möge der Herr uns segnen, dass wir zu diesen gehören, die Umkehr gehalten haben wie Thomas und ab sofort in der Seligkeit des Glaubens leben, ohne sehen zu müssen, was Gott gerade tut. Wir glauben und vertrauen ihm, denn er hat den Anfang gut gemacht, er wird das Ende gut machen. Er hat den Glauben angefangen in uns und er wird ihn auch vollenden. Das bringt uns durch die jetzige Zeit. Und deswegen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt in Ewigkeit und wir mit ihm. Und wer noch nicht ihn aufgenommen hat, darf es heute tun. Der Herr ist da, er zeigt dir gleichsam im Glauben seine Hände, seine Seite. Ich habe für dich den Frieden erworben. Amen.